Herzlich willkommen zum GFL Legends Podcast, Episode Nummer 2. Wir haben ja die Gelegenheit, bei diesem Podcast so ein bisschen Retour zu gucken, ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen und vor allen Dingen über Leute zu reden, die den deutschen American Football wirklich was gebracht haben und wirklich nach vorne gebracht haben. Und ich habe die große Ehre, mein Name ist Roman Motzkus, mit den Spielern und Akteuren und ehemaligen über diese Geschichte, über die über 40-jährige Geschichte der NGFL zu reden. Und da wurde mir freie Hand gegeben, mit wem ich mich unterhalten darf. In der ersten Episode, habt ihr vielleicht schon gehört, habe ich die Legende, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, Markus Becker aus Düsseldorf da gehabt. Und jetzt geht mein Ruf gar nicht so weit weg von Markus, von Düsseldorf nach Köln. Und der ein oder andere könnte sich denken, ja, wer in Köln eine GFL Legends ist, also eine Legende des deutschen Footballs, der könnte vielleicht ein bisschen damit Ahnung haben, dass es nicht nur mit deutschem Football zu tun hat, sondern auch mit internationalen, also College, NFL, NFL Europe. Und da bleiben natürlich nicht mehr so viele Leute, die in Köln eine wahre Legende des American Footballs in Deutschland sind. Und ich freue mich wahnsinnig, einen ja, sozusagen auch Positionskollegen heute hier bei mir zu haben. Herzlich willkommen, Werner Hippler.
Ja, vielen lieben Dank, Roman. Schön, ist eine große Ehre, hier bei dir sein zu dürfen und freue ich mich natürlich, Football beizutragen und hier natürlich für die letzten 40 Jahre oder 30 Jahre, die wir gemeinsam erlebt haben, hier ein bisschen was zu erzählen.
Ja, gemeinsam erlebt haben, haben wir eine Menge, das ist schön. Ja. Wir haben uns ja schon relativ früh kennengelernt, 1989 bei der Europameisterschaft, ja. Aber das war ja längst nicht dein Anfang. Wenn man so ein bisschen recherchiert und sich so ein bisschen umsieht, was du so gemacht hast im Football, dann bist du ja schon seit 1985 dabei und zwar anfänglich bei den Red Barons Cologne. Wie kam man da als 15-Jähriger auf die Idee, sich mit erwachsenen Männern zu prügeln?
Ja, ich hatte einen Freund von mir, der war bei mir auf der Gymnasium und er meinte, hör mal, ich habe den richtigen Sport für dich. Ich habe natürlich alles ausprobiert, Basketball, Schwimmen, Kampfsport und irgendwann dachte ich mir, okay, der hat irgendwann, ich wollte erst nicht mitgehen, aber dann bin ich einmal zum Training mitgegangen und das hat so viel Spaß gemacht. Ich hatte die Ellbogen kaputt, ich habe also mir war ein bisschen schwindelig von den ganzen Headbutts, die ich da bekommen habe. Da waren die Helme ja damals noch nicht so fit. Und seit diesem Tag habe ich gesagt, ich will unbedingt einen Sprung in die NFL schaffen. Wie so ein Irrer habe ich dann versucht, das Ziel zu verfolgen und habe dann wirklich jeden Tag trainiert und war hooked mit dem Football. Also ich kam da nicht mehr von weg. Das war mein Sport.
Ja, die Droge kenne ich. Also da sind wir wahrscheinlich beide gleichzeitig infiziert worden. Ich habe ein bisschen später angefangen als du, 1988, aber wir haben uns dann 1989 schon in der Nationalmannschaft getroffen. Ja. Da warst du Tight End und ich zu dem Zeitpunkt noch Receiver. Später habe ich dann auch Tight End gespielt. Aber das ist ja eine Position, die jetzt, wenn man mit American Football anfängt, nicht unbedingt die sexiest ist. Ne? Also du bist nichts Ganzes, nichts Halbes, du bist so eine Mischposition. Ja, wie kam es, dass du gleich auf Tight End gestellt wurdest?
Ja, also ich wusste auch nicht, was ich zuerst machen sollte. Ich hatte teilweise auch bei den Red Barons dann Singleback oder Runningback gespielt, was auch ganz gut funktioniert hat bei manchen Spielen. Aber Tight End war halt meine Position. Ich konnte halt, ich mochte das zu blocken, aber auch natürlich so schnell genug, wie du es erkennst von dir auch, dass der waren beide schnell genug, um den Defendern wegzulaufen, um dann Bälle zu fangen und Punkte zu erzielen. Das war natürlich was ganz Besonderes, dass man da beide Möglichkeiten hat. Und natürlich auch mal ganz schön, wenn man so einen kleineren vor sich hat, den man dann einfach mal über den Haufen rennt. Ne?
Ja, das hat dann auch das Spaß sind so die gemacht. Sachen Payback, ne? Wenn man mal selber austeilen darf. Das ist ganz schön gewesen.
Richtig, ja. Das war super. Ne?
Und wir hatten ja 1989 in der, übrigens, wenn ihr hört, meine Stimme ist ein bisschen kratzig. Ich bin die letzten Tage ein bisschen erkältet. Also wenn ich zwischendurch mal kurz weg bin, dann muss ich mal husten. Aber dann mache ich das Mikrofon aus. Also keine Sorge, ich werde euch nicht ins Ohr husten. Ja, wir haben ja 89 dann in Deutschland bei der Europameisterschaft spielen dürfen. Und wir hatten ja beide so das Erlebnis, dass das so unsere ersten internationalen Einsätze waren. Aber trotzdem war es ein bisschen komisch, oder? Bundeswehrkaserne, 3 Wochen Trainingslager.
Ja, klar.
Und dann auf St. Pauli spielen. Das war so dieser krasse Gegensatz, oder?
Ja, das war schon eine komische Situation. Wir hatten ja auch den Trainer damals, Walter Rolfing, der zu der Zeit natürlich extrem streng war. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel geschrien hat zu dem Zeitpunkt, obwohl es ein Top-Trainer war immer und ganz lieben Gruß, aber natürlich ist es, war es eine schöne Zeit. Auch mit den Leuten, die jetzt von 89 dabei waren, mit denen haben wir immer noch Kontakt und sind immer noch ein freundschaftliches Verhältnis zu den meisten Spielern und das ist natürlich was ganz Besonderes.
Da Da sagst du was Richtiges, wenn ich da mal kurz einen Bogen spannen darf in die Gegenwart. Mhm. Wir haben ja die Gelegenheit, wirklich auch ab und zu mal diese alten Haudegen zu treffen. Und ja, wir werden es sehr wahrscheinlich dieses Jahr wieder schaffen, zum Oktoberfest in München uns zu treffen.
Genau.
Und das ist so ein tolles Zusammenkommen, weil da sind jetzt nicht nur die Münchner oder die Süddeutschen, die da spielen oder dabei sind, sondern sind Kölner, Düsseldorfer, Hamburger, Berliner, von überall. Ja. Also inzwischen, das ist so ein tolles Ding, wenn man sich auf dem Feld auch gegenseitig gebettelt hat. Trotzdem war der Respekt da, ne?
Genau, das war Respekt immer da und vor allem die Leute, die dabei sind. Das waren alles Top-Spieler, ne, die wir wiedersehen. Und gegen die haben wir gekämpft jahrelang und haben verloren, haben auch geweint, weil die uns besiegt haben und sowas. Und wenn man dann so eine Freundschaft hat, wo man sich zumindest einmal im Jahr wieder sieht, ist das natürlich was total Schönes.
Das ist genau das, was du sagst, auch mal weinen. Also auch Footballspieler haben Gefühle. Mhm, muss natürlich. Man hier auch mal ein bisschen betonen.
Genau. Emotionaler Sport.
Genau. Deine Karriere hat ja ziemlich an Fahrt gewonnen. 1988 mit den Red Barons Cologne wurdest du das erste Mal deutscher Meister.
Genau, richtig. Da war ich im Olympiastadion in Berlin. Da weiß ich noch ganz genau. Da war meine erste Saison in der ersten Bundesliga. Hatte irgendwie knapp 80 Kilo oder 88 Kilo. Natürlich war ich einer der leichtesten zu der Zeit und habe dann auch ein paar Riesen gegenüber gehabt. Aber habe mich trotzdem durchgesetzt und habe nicht aufgegeben und natürlich dann weiter gekämpft und dann belohnt worden mit einem deutschen Meistertitel. Das war natürlich auch total Wahnsinn.
Ja, da waren noch die Huschbeck-Brüder und Skippy Hürtgen dabei, Mel Crandall als Quarterback, auch eine Legende des deutschen Footballs, natürlich auch. Genauso wie du und ich natürlich auch der German Hall of Fame inzwischen des American Footballs. Das wollen wir hier nochmal kurz betonen. Hast du deinen Ring eigentlich schon bekommen?
Den Ring habe ich noch nicht bekommen. Ich hatte damals direkt am Anfang mit Ingo Seibert, mit dir, glaube ich, waren wir alle die Ersten, die da nominiert worden sind in die Hall of Fame. Und ja, habe dann eine Urkunde, die habe ich hängen. Ansonsten natürlich was total Besonderes, eine schöne Wertschätzung für die ganzen Jahre, wo man ja jetzt sozusagen nichts verdient hat in der GFL, aber trotzdem jedes Mal Gas gegeben hat und die ganzen Jahre Leistung gezeigt hat, ne?
Das stimmt. Also diese Wertschätzung, die ist auf jeden Fall inzwischen da und die wurde ja auch offiziell seit dem letzten Jahr Oktober beim GFL Bowl in Essen dann praktisch wirklich offiziell gemacht. Da gab es dann die German Hall of Fame des American Football Verbands Deutschlands, die bisher als Fan Football Hall of Fame war. Da wurden alle Teilnehmer, die da schon reingewählt wurden, dann übernommen. Es wurden noch drei neue gemacht und auch dieses Jahr, am 12. Oktober, gibt es ja wieder das Endspiel in Essen, den GFL Bowl, und am 11. Oktober, habe ich mir sagen lassen, wird es eine Hall of Fame Nacht geben. Das heißt, wir werden dort alle als aktiven German Football Hall of Famer mit dabei sein dürfen. Klasse. Eingeladen, und es werden auch neue bekannt gegeben, die dann wieder in die Hall of Fame gewählt werden.
Dann sehen wir beide uns ja wieder.
Genau, hat so ein bisschen was von Canton, Ohio, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist doch cool. Müssen wir so ein gelbes Jackett besorgen.
Ja, genau, das müssen wir uns dann vielleicht doch mal selber kaufen, so im finanziellen Background des AVD. Ja. Werner, kurz zurück zu deiner sportlichen Karriere. Nachdem du ja dann deutscher Meister wurdest, hast du relativ schnell den Sprung in die USA geschafft. Du warst ja einer der wenigen oder auch eigentlich für mich persönlich der Erste, der ans College geschafft hat, und zwar zu den Sacramento State Hornets. Das war, glaube ich, sogar 1992, kann das sein?
Genau, 1992 bin ich dahin, habe dann natürlich versucht, das erste Jahr habe ich dann direkt ein Stipendium bekommen, war natürlich ein hartes Training. Ich hatte so ein Auswahltraining, hatten 7 andere amerikanische Titans vor mir und bin dann nach diesem Trainingslager, war ich dann auf Position 2. Das war also ziemlich gut. Am Anfang, ich wusste nicht, was mich erwartet, hatte dann Sacramento war die heißeste Stadt, die ich da kenne, bei 35 Grad, 40 Grad, hatte ich Elbow-Pads an, Knie-Pads, Schulter-Pads, Nackenrolle. Beim ersten Training dachten, was ist das denn? Ein Deutscher hier, sieht aus wie Robocop. Und dann habe ich die ganze Sachen alles abgelegt, weil ich sonst, glaube ich, am Hitzschlag erstickt wäre. Und danach ging es dann nochmal weiter vorwärts.
Nun war das ja doch, glaube ich, mal ein Riesensprung vom Niveau her, von der deutschen Bundesliga damals, also heute German Football League, dann den Sprung zu einem, ja, eigentlich Business, kann man ja sagen. Und da nicht nur den Football-Alltag zu haben, sondern du musstest ja auch ganz offiziell studieren. Also es ist ja nicht so, dass man da einfach nur mal hingeht und sagt, ich spiele jetzt Football, sondern du musstest ja quasi morgens um 6 aufstehen, trainieren, frühstücken, dann in die Uni gehen und dann nachmittags wieder trainieren. Was war das für ein Riesen Umstellungsprozess, den du da hattest? Hattest du Eingewöhnungszeit oder war das gleich rauf und
rein. Nee, es ging dann direkt los. Also ich war jetzt irgendwie 2 Tage vom Trainingslager da und wusste gar nicht, wo alles ist und musste mich orientieren und hatte so einen komischen, so eine Matratze zum Schlafen erstmal. Mir war das egal. Ich war dann irgendwie so besessen von dem Ziel, was ich verfolgt habe. Ich muss das jetzt, das ist mein nächster Step, um es irgendwann vielleicht in die NFL zu schaffen. Hier am College jetzt einer unter den besten 3 Titans zu werden. Und da habe ich natürlich alles versucht. Der Riesenunterschied zu der GFL war, dass das Spiel viel schneller war, ne? Die Spielzüge viel komplexer. Das Playbook war natürlich mit 500, 600 Spielzügen sehr komplex. Und das alles zu verarbeiten und direkt um Feld umzusetzen, das war so die große Herausforderung. Und natürlich dann auch die Schule zu schaffen. Mein Englisch war zu der Zeit war okay, aber es war nicht perfekt. Und dann musste natürlich sich da durchsetzen. Und ich musste dann nach dem Football abends noch arbeiten, um halt Geld zu verdienen, weil du hast ein Stipendium bekommen, hast die Schule bezahlt bekommen und das Wohnen, aber trotzdem musste essen gehen, musste Dinge bezahlen, ganz normal Telefon etc., ein Auto und dazu musste ich jeden Abend arbeiten. Das war 4-5 Mal die Woche nachts noch arbeiten oder abends und dann morgens wieder raus, um in die Schule und zum Training zu gehen. Das war schon eine harte Zeit, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das formt natürlich auch den Charakter und auch die Einstellung zum Sport und auch zum Leben. Mal für die jüngeren Zuschauer oder Zuhörer, die wir draußen haben, heutzutage ist es ja relativ simpel. Du machst dir ein Highlight-Video, lädst es bei Huddle hoch oder hast ein YouTube-Video und kannst es verschicken an, was ich, hunderte von Coaches, Schulen. Wie bist du überhaupt nach Sacramento gekommen? Hast du da irgendjemanden gehabt, der gesagt hat, Mensch, bewirb dich mal, ich habe da einen Kontakt, ruf den mal an? Oder war das so, ich fahre mal hin und schau mal?
Nee, ich hatte wirklich rumgefragt bei unseren Trainern alles und wollte nach Amerika, hat auch schon versucht, Leute auswendig zu machen, um darüber zu kommen. Und dann irgendwann bin ich in den Defense-Line-Trainer Ward Love gelaufen. Der ist natürlich von den Crocodiles jetzt noch und war ja überall schon. Und er kannte den Headcoach, den Mike Clemens von Sacramento State, hat mir dann eine Visitenkarte gegeben und meinte, ihr ruft den doch mal an, der hat auch einen Schweden da momentan, der ist ein O-Liner, der hat das auch dahin geschafft, ruft den doch mal an. Dann hatte ich mit dem 3-mal telefoniert und das 4. Gespräch war persönlich dann in Sacramento. So schnell ging das und hab dann alles über eine Karte gesetzt, darüber zu gehen. Hätte auch sein können, dass ich da kein Stipendium bekomme, dann hätte ich wieder nach Hause fahren müssen, aber zum Glück habe ich das geschafft und hatte dann auch wirklich eine gute Möglichkeit. Und mit dem Mike Clemens bin ich heutzutage noch befreundet und wir haben es 2019 haben wir es noch gesehen, da war ich dann beim Spiel als Ehrengast an der Seitenlinie und habe die Hornets dann unterstützt nochmal. Da ist jetzt ziemlich viel passiert. Die sind jetzt in die Division 1AA aufgestiegen, haben auch sehr viel Geld bekommen von der Stadt und sowas. Also da haben allein ein Weight Room haben die, glaube ich, für 3 oder 4 Millionen. Da ist schon einiges passiert. Also ich kann nur alle, die in Deutschland jetzt Football spielen und wirklich Lust haben, das sich mal anzugucken, kann ich nur empfehlen, dass sie nach Amerika gehen. Und ich habe natürlich auch sehr viele Kontakte noch und kann da helfen. Ein Trainer hat mich eben letztes Mal noch angeschrieben, der sucht dringend deutsche O-Liner. Also wenn da welche draußen sind von euch, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich kann euch in die richtige Richtung weiterleiten.
Ja, das hört sich doch richtig gut an. Also vor allen Dingen auch jemand, der auch an den Nachwuchs denkt und vor allen Dingen auch an die kommenden Generationen des American Footballs. Sehr, sehr löblich. Finde ich schon mal sehr gut.
Oh, danke schön.
Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, du hast ja dann ein paar Jahre in Sacramento verbracht und dann gab es die Möglichkeit plötzlich, da gab es so eine World League of American Football. Mhm. Wie war dann der Sprung quasi wieder zurück, bevor du dann wieder in die USA gegangen bist? Das war ja so quasi für dich so ein bisschen hin und her, ne?
Genau, also es war ursprünglich war es erstmal, dass ich nach dem College hatte ich ja die Möglichkeit, natürlich in die NFL oder NFL Europe oder World League zu gehen. Zu einer Zeit, dann bin ich dann 1995 bin ich dann zurückgegangen, für die Frankfurt Galaxy gespielt und habe da auch eine gute Saison absolviert, auch einige Touchdowns gemacht und alles. Und aber davor schon hat der Mike Clemens mir 3 Tryouts besorgt. Das erste Tryout war bei den San Francisco 49ers. Da war der Dwight Clark, den wir alle kennen von The Catch, der hatte dann das Workout mit mir durchlaufen, mit einem Quarterback. Da musste ich halt ein Tryout machen und danach haben die gesagt, ist gut, wir melden uns. Dann war ich danach bei San Diego, da war Bobby Bethard und die ganzen Trainer da. Und dann habe ich mir gedacht, ich setze alles auf eine Karte. Habe dann den Tight-End-Trainer so hart geblockt, dass er auf den Hintern geflogen ist. Die anderen Trainer haben das haben sich kaputt gelacht. Und dann haben sie mir am selben Tag dann noch einen Profivertrag gegeben. Das war dann für 96. Ne? Und diese Zeit war natürlich besonders nach der NFL Europe, dann wieder zurückzukommen nach Amerika und dann eine Chance zu haben, direkt in das Practice-Squad von San Diego zu gelangen. 1996 war natürlich super. Aber die Saison 1995 bei der Frankfurt Galaxy mit einem World Bowl-Sieg abzuschließen, mit Ernie Stoughton als Head Coach und Ingo Seiber und alle, die dabei waren, war natürlich total, total schön.
Du gehst da fast so durch, als wenn das alles so ganz normal wäre. Für mich ist das schon, selbst als der dich kennt und der dich auch dein Werdegang verfolgt hat, ist das schon eigentlich ein Wahnsinn, das zu hören, nach dem Motto, überhaupt in der NFL Europe spielen zu können. Also College ist schon mal eine Adlung. Dann bist du dann so mal ganz kurz salopp drüber gegangen, ja, wir sind World Bowl-Sieger mit Frankfurt gewonnen. Du hast ja einen großen Anteil dazu gehabt. Es mussten ja immer damals, das wissen vielleicht auch nicht alle, mussten ja eigentlich mindestens ein National-Spieler auf dem Feld sein. Das heißt also ein Spieler mit der außeramerikanischen Staatsbürgerschaft. Ja. Und das warst ja meistens du, wenn es nicht Ingo Seibert war, dann warst du es.
Ja, das stimmt. Das war natürlich was ganz Besonderes und hat mich auch sehr stolz gemacht, dass ich dann der Spieler war, der dann für die Nationals am Platz war und dann die ganzen europäischen Football und GFL dann vertrete. Und ja, es hat super funktioniert. Ich habe auch dann in dem Halbfinalspiel gegen Barcelona habe ich an dem Tag 2 Touchdowns gemacht. Das war Wahnsinn und im Barcelona-Stadion und das hat uns dann nochmal das Spiel um den World Bowl in Amsterdam konnten wir dann einziehen und das Spiel haben wir dann knapp gewonnen und heute denke ich immer noch dran und kenne auch die letzten Minuten von dem Spiel. Das war sehr, sehr spannend.
Ist erstaunlich, ne? Wie lange man sich solche Sachen im Kopf behalten kann. Also ich kenne auch noch fast jede Szene aus unseren German Bowl Endspielen oder GFL Bowl Endspielen. Ja. Das ist schon witzig, dass man sowas lange Zeit noch im Kopf behält. Ja, wenn du jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was hat dir am meisten geholfen? War es deine Einstellung, überhaupt nach Amerika zu kommen? War es die Ausbildung im College, zwischendurch NFL Europe, um überhaupt in die Chance zu bekommen, bis in die NFL zu kommen? Ich meine, ein Tryout zu kriegen, das schafft ja auch nicht jeder. Und dann die Chance haben, den Coach auf den Arsch zu setzen. Ich glaube, das haben keiner von uns bisher geschafft.
Ich musste noch einen SAT-Test machen. Und dann, nachdem, hat mich dann natürlich auch wieder aus dem Konzept gebracht. Ich wollte mich auf Football konzentrieren, natürlich auf die Schule, aber musste dann so einen Test machen. Der war auch nicht zu einfach. Hab den dann auch bestanden, dann konnte ich endlich spielen. Also es waren andauernd, waren Situationen, wo man irgendwelche Hürden überwinden musste. Und das kann ich schon alle jungen Spieler weitergeben, die also auch das Ziel haben. Gebt niemals auf, egal was ist. Es gibt immer einen Weg, findet nur einen Weg, um zu gewinnen, um nach vorne zu kommen. Und hat mein Trainer auch immer gesagt, never ever quit. Und das habe ich auch als mir sehr zu Herzen genommen. Und klar, hätte ich mir gewünscht, dass die NFL-Karriere eine andere gewesen wäre, aber als Deutscher da drüben war ich so neu und so ein Paradiesvogel, deswegen hatte man da nicht viele Chancen, irgendwie gefördert zu werden zu dem Zeitpunkt.
Also um es nochmal ganz genau zu sagen, es gab ja vor dir quasi 2 deutsche oder deutschstämmige Spieler in der NFL, das waren aber beides Kicker.
Ja.
Das heißt also, die haben nicht auf dem Feld gestanden und du warst dann wirklich der erste Deutsche oder wirklich richtig deutsche Spieler, der auch auf dem Feld gestanden hat. Und da waren es ja nicht nur die San Diego Chargers, bei denen du dann gespielt hast, sondern es gab auch noch mal eine Geschichte mit den Detroit Lions, ne?
Ja, genau. Ich hatte unser Trainer, der bei den San Diego Chargers war, der kam dann mit dem General Manager, mit dem Bobby Bethard, der auch schon mal einen Super Bowl Ring mit den Washington Redskins gewonnen hatte, nicht mehr so klar und ist dann in der nächsten Saison 97 zu den Detroit Lions gegangen. Dann 97 war ich noch im Practice Squad bei den San Diego Chargers und dann hat er mich 98 dann dahin geholt. Das war die letzte Saison von Barry Sanders, Entschuldigung. Das war natürlich ein Wahnsinnserlebnis, den laufen zu sehen und mit dem da spielen zu können. Das war und in dem Dome ist Ford Field. Ist natürlich was ganz Besonderes, wenn du einläufst und hast du 90.000 Zuschauer, die sehr laut schreien. Das ist natürlich ein Wahnsinnserlebnis.
Jetzt hast du gerade darüber gesprochen, dass das Ford Field in Detroit ja was ganz Besonderes war. Ja. Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, dass Amon-Ra als deutschstämmiger mit einer deutschen Mutter gerade den höchst dotiertesten Vertrag der NFL-Geschichte eines Wide Receivers unterschrieben hat. Wahnsinn, da kann man ein bisschen neidisch werden. Ja. Du hast die Möglichkeit gehabt, ein bisschen Geld damit zu verdienen, was deutlich mehr ist als jeder hier in Deutschland zu der Zeit. Ja, trotzdem ist es dir immer wieder auch wichtig gewesen, nach Hause zu kommen. Und man liest ja auch zwischendurch, bist du immer mal wieder trotzdem noch in der GFL aufgelaufen. War das dir nicht so ein großes Risiko? Oder auch in der NFL Europe hast du ja weiterhin gespielt. War es dir nicht so großes Risiko, die mögliche NFL-Chance da vielleicht nochmal aufs Spiel zu setzen?
Ja, ich hatte beides gemacht. Ich habe im Frühjahr dann in der NFL Europe gespielt, war dann auch allocated, also ausgeliehen von den San Diego Chargers an die Frankfurt Galaxy, waren ja auch viele amerikanische Spieler, galt dann sozusagen für die Amis als Amerikaner, aber konnte dann trotzdem als National spielen, das war dann ein Vorteil. Und ich wollte natürlich, weil ich halt so spät auch angefangen habe, du kennst das ja, mit 15 oder 17, 18, dann im Vergleich zu den Amerikanern hat man so viel verpasst und dann wollte ich halt die Spielpraxis sammeln und deswegen hatte ich die NFL Europe dann gesehen, dass das ein Sprungbrett ist, um dann wirklich vielleicht eine andere Position in der NFL zu bekommen, weil natürlich Practice Squad bin ich dann in San Diego geblieben, da ist besser, bist du mit dem Team, dann kannst du mit denen trainieren, lernst alle besser kennen, bist du mit Quarterback Stan Humphries oder Junior Seau, der ja leider verstorben ist, oder Alfred Pupuno, das waren so meine Mitspieler, mit denen ich da, sag ich mal, groß geworden bin und die mir auch viel gezeigt haben. War auf jeden Fall eine schöne Erfahrung und die waren auch vor dem Jahr, also 1995 sind die ja in den Super Bowl gekommen gegen San Francisco 49ers, haben da zwar eine riesen Klatsche bekommen, aber in dem Folgejahr bin ich dann da hingekommen. Das war natürlich mega, es waren richtige Superstars, die da waren, wie Natron Means und sowas und da mit denen in einem Team zu sein, war mega.
Nun ist es ja, wenn du in Deutschland über die Straßen läufst, ist der ein oder andere Football-Interessierte, der dich vielleicht erkennen wird. Ja. Wie war es in den USA? Hat man dich da schon ein bisschen erkannt, so als Spieler der NFL? Ich meine, man kriegt ja seine Player Association Card. Ja. Hat ein paar Vorteile, wenn man ins Restaurant oder einen Club will, das ist nicht so schlecht. Aber warst du da auch schon so the German, derjenige, der da ab und zu mal ein bisschen außergewöhnlich war?
Ja, also bei mir war es halt so, ich war ja Rookie Free Agent, undrafted. Und wenn man jetzt ein bisschen die NFL kennt und dieses College-System, wenn dann ein Rookie gedraftet wurde, erster, zweiter bis sechster Pick, dann wurde auch Geld investiert vom Team und dann hat man keine Chance, gegen den irgendwie anzukämpfen. Der kann eigentlich sein, wie er will, kann extrem schlechter sein, aber die werden den niemals, weil sie so viel Geld investiert haben, werden den niemals im ersten Jahr rausschmeißen. Deswegen gibt's da nur bestimmte Positionen, wo man wirklich eine Chance hat mit Special Teams oder mit ich habe dann auch Goal-Line Fullback gespielt bei San Diego Chargers, weil er muss dann mit Vollspeed gegen Junior Seau, gegen die besten Linebacker reinrennen oder Kurt Gouveia und sowas. Das hat schon gescheppert, aber ich musste irgendwas machen, um ein bisschen meine Chancen zu verbessern und genau das habe ich dann gemacht und meine Situation war es dann so, ich habe mir natürlich komme auch aus dem Kampfsport, habe da jetzt keine Meisterschaften und sowas gemacht. Aber ich habe dann, sag ich mal, musste ich auch mal mit manchen Leuten prügeln. Zu der Zeit war es halt so, man muss sich da beweisen. Es kommen 90 Spieler rein und 53 Spieler werden nur genommen und du musst halt irgendwie auffallen. Und das habe ich dann gemacht. Hab dann gegen Rodney Harrison, der Pro Bowl Free Safety, mit ihm habe ich mich dann mal prügeln müssen und dann haben die gesagt, lass bitte meinen Million-Dollar-Man in Ruhe, verletz den bloß nicht. Ist alles okay, aber das war so mein Werdegang in dem Trainingslager, dass ich da mich wirklich beweisen musste und dann war es wirklich so, dass dann von der ersten Schlägerei haben die gesagt, oh, das ist der Deutsche, der ist deutscher Meister im Kickboxen. Dann erste Gerücht, habe ich nichts gesagt. Zweite Schlägerei, oh, der war Europameister im Kickboxen, pass auf da, ne? Bei der dritten Schlägerei war es dann schon, haben die schon gefragt, ob ich den ein paar Griffe zeigen kann, die Spieler. Und ich habe dann immer noch nichts gesagt und beim vierten Mal hatte ich meine Ruhe. Dann hatte ich keiner mehr in meine Richtung gewagt. Und dann war mein Spitzname Hitler the Crippler. Weil ich jeden immer verletzen wollte. Weil ich dachte mir, wenn einer weniger ist, ist meine Chance, in den 53-Mann-Kader zu kommen, immer größer. wenn dann einer weg ist.
Natürliche Selektion sozusagen.
Genau, das war jetzt so meine primitive Einstellung zu der Zeit, aber natürlich wollte irgendwie auffallen. Und manche Drills gibt es ja auch, wo man da wirklich locker durchgeht. Und ich habe immer 100% gegeben und das fanden manche Spieler scheiße, aber die Trainer gut.
Ja, Einstellung zählt natürlich auch, gerade wenn die Leistung ähnlich ist, dann möchte der Coach dann vielleicht auch sehen, ob er über die Einstellung jemanden bekommt, der dann noch ein bisschen interessanter sein kann.
Ja, nee, das stimmt.
Jetzt hast du ja dann trotzdem weiterhin auch nochmal NFL Europe gespielt und warst dann auch nochmal für die Galaxy sogar beim zweiten Titelgewinn mit dabei.
Genau.
Und du warst sogar zweimal bester internationaler Spieler. Oder wie war der offizielle Titel? National Player of the Year? Oder wie war
Spieler. Also dieses All-Star, gibt ja ein All-Star-Team, auch von Amerikanern und sowas. Und da war ich sogar als Tight End einer der besten Spieler, ne, für den ganzen NFL Europe zu der Zeit. Und das war natürlich eine super Belohnung. Und ich hatte dann, glaube ich, in einem Jahr, in 99, wo wir dann auch Deutsche Meister, wo wir World Bowl Champion geworden sind, hatte ich glaube, die meisten Catches von allen Tight Ends, 37 Catches in 10 Spielen. Das war ganz okay. Und damit auch immer meistens First Downs erzielt, um dann den Drive dann weiter am Leben zu halten. Und dann konnten die Jungs dann punkten, meistens mit Mario Bailey zu der Zeit. Aber das Team oder Todd Floyd, die Receiver, die ich dann hatte im Jahr 1999, das war eins der schönsten Jahre auf jeden Fall.
Und jetzt schließen wir, oder nicht schließen, aber wir runden das ganze Thema nochmal mit NFL Europe ab. Danach warst du dann nochmal bei den Cologne Centurions. Mhm. Profi-Football in deiner Heimat spielen, in deiner Heimatstadt.
Genau,
das war nochmal was ganz Besonderes, oder?
Ja, ich bin also letzte Saison dann 2003 mit Frankfurt Galaxy nochmal World Bowl Champion geworden. Das war in Schottland. Dann hatte ich 3 Ringe mit denen. 5-mal war ich im Endspiel. 3-mal habe ich es geschafft. Und dann bin ich danach 2004 als Kölner, habe ich ein Kölner Team aufgemacht, die Cologne Centurions, und dachte, okay, da muss ich jetzt Gas geben und natürlich American Football in meiner Heimatstadt weiter nach vorne bringen und habe dann auch gespielt und war natürlich eine tolle Saison. Leider sind wir dann nicht ins Endspiel gekommen, aber ich war dann auch in der Offseason im Front Office angestellt, um halt den ganzen Sport nach vorne zu bringen, das Stadion zu füllen, und hatten dann auch verschiedene Trucks, hatten dann Events, Flag Football Events gemacht, um das wirklich dann populärer zu machen, den Sport.
Und da warst du dann aber schon populär. Da hast du dann auch Leute gehabt, die dich auf der Straße erkannt haben.
Genau, da war es, ein Jahr gab es eine Kampagne, da war ja natürlich so eine Gladiatorengeschichte, wo ich dann ein bisschen trainieren musste und im nackten Oberkörper mit dem Schwert mit so einem Röckchen, hat mir dann so Billboards gemacht, wo ich dann die Spieltermine darunter gesetzt wurden, und alles war jetzt hier Centurions und Römer und alles Mögliche. Und da war ich, hatte ich auch lebensgroße Footballfiguren, die standen in jeder Tankstelle, und irgendwann danach spätestens haben mich ein paar Leute erkannt.
Ja, ich erinnere mich, ich habe das auch gesehen.
Genau, und dann in China haben wir, glaube ich, 3000 Footballer bestellt, und dann haben wir einen Werner Hippler Football gemacht, weil auch Ende hatte ich dann irgendwann meine 100 Profispiele voll, und das, da haben wir eine Kampagne draus gemacht, um das natürlich weiter populär zu machen, weil die Kinder, wenn die ins Stadion kommen, so einen Football schmeißt keiner weg, den nimmt jeder mit nach Hause, und da stehen dann die Spieltermine drauf, eine Unterschrift von mir, mein Namen und die Nummer, und das war natürlich auch was Besonderes.
Ja, das kann man wirklich sagen. Besonders ist auch, dass du der Spieler mit den meisten Spielen in der Geschichte der World League of American Football und NFL Europe, NFL Europa bist.
Ja.
Das ist jemand, den Titel kann ja keiner mehr wegnehmen.
Genau, die Liga gibt's ja nicht mehr. Deswegen mit 108 Spielen bin ich da ganz weit vorne, und das wird auch leider, ja, zum Glück dann so bleiben.
Immerhin etwas. Das ist auch Legende. Das kann man
genau,
ja natürlich dann noch dazu
auch
sagen.
Auch was. Da wäre mal schöner in der NFL, aber was willst du machen?
Ja. Ne? Als du aufgehört hast zu spielen, also du hast ja dann noch ein bisschen in Deutschland geballt und hast dann noch ein bisschen deine Karriere ausklingen lassen. Wie schlimm war es für dich, dass du gesagt hast, ich muss aufhören?
Ja, wie gesagt, ich hatte noch eine Station zwischendurch noch in der XFL, da bin ich gedraftet worden.
Las Vegas.
Ja, ja. Las Vegas Outlaws, das war auch eine coole Erfahrung natürlich, da waren auch viele Ex-NFL-Spieler, also 2 Jahre in Las Vegas gelebt, das war auch besonders, kann ich nur sagen, das war echt cool. Und danach natürlich Bundesliga noch ein bisschen und mit 38 dann aufgehört. Es war dann schon natürlich, ich konnte nicht mehr so viel trainieren, und irgendwann ist dann dachtest du, du kannst mal weiterspielen, aber das ging dann nicht mehr so, und dann habe ich dann irgendwann mit 38 habe ich dann aufgehört. Natürlich fällt man dann erstmal in so ein Loch. Natürlich die Euphorie, die man durch den Football hat und die ganzen mit den Freunden zusammen zu trainieren, spielen und die Nervosität beim Spieltag, diese ganzen kleinen Details, die man sonst im Leben gar nicht so kennt, die kann man nicht vergleichen mit irgendeinem anderen Sport. Ich habe dann auch wieder versucht, Kampfsport oder irgendwas anderes, Basketball, Schwimmen, dies, das. Aber es war alles nicht dasselbe, ne? Also da fällt man schon in ein kleines Loch und es fehlt einem auf jeden Fall was Besonderes, ne?
Nun gab es damals leider ja nicht so viel Berichterstattung, wie es heute ja auch ist mit der NFL und den anderen Ligen, die man in Deutschland inzwischen konsumieren kann. Du hast aber trotzdem natürlich den Kontakt zu den Medien gehabt, weil du warst ein bekannter Spieler, du wusstest das, über was du da redest und warst immer gern gesehener Interviewgast. Nun gab es 2015 die Gelegenheit, dass es mehr American Football wird. Hast du dazwischen, zwischen deinem Ende deiner Karriere, das muss ja dann 2007 ungefähr gewesen
Ja,
sein.
genau. 2007 war Ende der NFL Europe-Karriere und dann
Genau.
2008 war dann die GFL, letzte Saison der
Ja.
GFL-Karriere.
Und hast du da dann schon mal drüber überlegt, kann ich dann vielleicht was anderes machen? Kann ich coachen oder kann ich über Football reden? War das da für dich schon ein Thema?
Ja klar, das war auf jeden Fall, hätte ich gerne gemacht, nur so viele Möglichkeiten gab es da nicht, dass man da, wie du jetzt, sag ich mal, eine Chance hat, irgendwo zu kommentieren oder bestimmte Dinge mit Football weiterzubringen, das war dann nicht gegeben. Ich hatte dann auch in meinen, weil ich hatte immer ein zweites Standbein mit der Sicherheit, da habe ich immer parallel gearbeitet, um zwischendurch den Bekanntheitsgrad von mir dann wirklich auch Türen zu öffnen, um Aufträge abzuwickeln und sag
Eigentlich
ich
hast du ja
mal.
Türen geschlossen, sei mal ehrlich. Du
Ja,
warst der
genau.
Türsteher.
Und dann damit konnte man ein paar Aufträge generieren durch den Bekanntheitsgrad und dann natürlich eine Sicherheitsfirma auf die Beine stellen. Das war dann mein zweites Standbein. Aber natürlich hätte ich gerne mehr für Football gemacht oder Football weitergebracht. Und ich hatte auch einmal ein Projekt mit der Stadt Köln. Das war ein Projekt, um kriminelle Kinder in Köln-Kalk vom Jugendamt in Köln-Kalk nach vorne zu bringen. Da hatten wir ein Football-Team entwickelt. Das waren die Cologne Dragons. Und dann waren die kriminellen Kinder, konnten bei mir dann die Sozialstunden abbauen. Und das war ganz, ganz cool. Und von diesem Team, sogar einer ist dann in die Highschool gegangen. Der hat dann seine kriminelle Karriere beendet. Und dann dachte er, Football ist genau meins. Und dann ist er in die Highschool. Und ein, zwei sind auch zu den Cologne Crocodiles, was halt cool war, und haben da auch lange gespielt. Und das ist natürlich auch wieder was man so zurückgeben kann an die Community, um zu sehen, guck mal, wenn die für die Kinder auf dem falschen Pfad sind oder auf dem falschen Weg, dass man denen eine Chance gibt, mit Football was anderes mal denen zu bieten oder durch Sport natürlich andere Möglichkeiten zu bieten. Das war natürlich auch schön.
Also auch so eine Art Aggressionsventil zu geben, und zwar eine
Genau.
gerichtete Steuerung der Kraft oder auch der Einsätze, die man da bringen kann.
Genau, der Energie oder dass man halt, was viele ja von diesen Kids nicht so haben, ist vielleicht eine stabile Familie oder sowas, dass man dann so einen Zusammenhalt hat, weil man beim Football ist halt so, ohne den anderen, wenn er meinen Rücken nicht deckt oder wenn wir nicht alle dasselbe Ziel verfolgen, unsere Aufgabe nicht erfolgen, gerade in der Offense, dann funktioniert der ganze Spielzug nicht und deswegen muss man sich auf den anderen verlassen und das lernen die Kids in so einer Geschichte. Und das war natürlich schön.
Ja, das ist auch mal so mein Motto. Wenn ich den Fehler mache, muss der andere dafür bezahlen. Und du willst auch nicht, dass der
Genau.
da Schmerzen hat.
Genau.
Das sollte man lieber vermeiden. Das wäre ganz
Ja,
gut
da
so.
hast du recht. Gerade als Quarterback, ne?
Ja, genau. Wenn wir den Block nicht setzen
Ja.
oder der Running Back nicht aufpasst, dann tut es dem Quarterback weh. Und den
Ja.
brauchst du noch, damit er dir Bälle zuwirft. Das ist
Das
immer ganz
stimmt, das
wichtig.
stimmt. Ja, das stimmt.
Jetzt haben wir die Gelegenheit gehabt, in 2023 ganz viele Leute zu treffen beim
Ja.
GFL Bowl. Und auch dieses Jahr werden wir das wieder machen. Wir haben uns ja quasi vorhin schon verabredet, dass wir uns im Oktober
Genau,
wieder
auf
da
jeden
sehen.
Fall.
Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, am 12. Oktober in Essen ist wieder der GFL Bowl. Karten kann man jetzt schon kaufen dazu. Und wir werden auch schon ab Freitag dann da sein. Der ein oder andere aus der Hall of Fame aus Deutschland wird dann auch bestimmt mal für ein Gespräch oder für ein Foto oder ähnliches zur Verfügung stehen. Und da können wir dann einen schönen, netten Abend machen. Verfolgst du jetzt denn im Moment noch so die GFL mehr so aus der Ferne oder bist du schon aktiv auch an den Spieltagen im Stadion?
No, ich würde da schon ein paar Spiele noch anschauen und finde das auch klasse. Natürlich, klar, bin ich durch die Freundschaft von Patrick Esume natürlich auch ein bisschen ELF, aber natürlich GFL ist super und die Spieler und dass sie es weiter aufrechterhalten und der Support ist sehr wichtig, weil das war zuerst da und wir müssen alle als ehemalige Spieler dafür kämpfen, dass das bestehen bleibt und dass jeder die jungen Spieler unterstützt werden und gerade die ganzen Teams bei der Stange halten. Und ich weiß, wie schwer es ist, sich in der gerade ersten Bundesliga, zweiten Bundesliga durchzubeißen und finanziell mit den ganzen Reisen und so, das ist nicht so einfach. Und deswegen ist das immer besonders, auch die GFL zu verfolgen.
Das höre ich doch sehr gerne, weil ich ja auch meine Wurzeln in der GFL habe, natürlich auch so ein bisschen NFL Europe Erfahrung selber gesammeln konnte. Aber das Schöne ist ja, Football is Family. Das heißt, man sieht sich sowieso immer wieder und man trifft auch die Leute immer gerne wieder und wird dann auch erleben, was Football nicht nur auf dem Feld ist, sondern auch daneben. Und das wollen wir hier natürlich in diesem Podcast GFL Legends auch so ein bisschen rüberbringen. Denn damals, wenn du jetzt das vergleichst, du hast natürlich den kompletten Blick von 15 Jahre angefangen bis in die NFL. Wenn du heute siehst, wie viele gute Athleten es im deutschen Football gibt, wie viele Spieler es sogar in die NFL geschafft haben oder im College sind, was ist so dein prägender Unterschied von damals zu heute? Siehst du da einen Unterschied?
Ja, ich finde es natürlich klasse, dass die europäischen Spieler jetzt gefördert werden. Also es gibt ja von den NFL Player Pathway Programm, wo dann wirklich jedes Team auch einen, sag ich mal, internationalen Spieler mit auf dem Practice Squad haben kann. Das zählt dann als nicht als extra Spieler. Das für die Europäer oder für die International Spieler natürlich was ganz Besonderes, um so mit zum NFL Team mitzutrainieren und sowas, wenn die sonst nie, zu der Zeit, wo ich da war, hätte sowas nie gegeben. Deswegen ist das total besonders und ich kann jedem Spieler nur sagen, nimmt den Mut, geht nach Amerika, geht aufs College und von da den Sprung in die NFL zu schaffen oder das Football zu lernen, ist auf dem College natürlich perfekt, weil ihr da könnt das von der Pike auf lernen und da gibt's so viele Möglichkeiten und ihr lebt, esst und schlaft Football und das ist macht einen Unterschied aus, als wenn man jetzt hier im normalen Leben ist, geht arbeiten, muss dann abends noch trainieren und sowas, dann hat man wenig Chancen, wirklich weit zu kommen mit dem Sport, weil es so intensiv ist, man so viel lernen kann. Gerade, weil ich schon gesagt habe, viele fangen in Deutschland an, vielleicht schon ein bisschen spät, mit 12, 13, 14, 15 und die Amis haben schon mit 6 oder 8 angefangen, haben das erste Flag Football gespielt. Natürlich haben die Vorteile und das müssen wir irgendwie auffangen und dieses Loch müssen wir schließen, um natürlich noch mehr europäische Spieler dann nach Amerika zu bringen.
Und nochmal der Hinweis drauf, wenn ihr Offense-Liner seid und den Weg in die USA kriegen wollt, Werner weiß, wo es hingeht, kontaktet ihn entweder über seine sozialen Kanäle oder auch über mich. Ich reiche das dann gerne weiter. Soziale Kanäle sind natürlich auch ein wichtiger Hinweis. Folgt bitte den GFL-Kanälen auf Instagram, auf Facebook und natürlich auf X. Und wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr Sorgen habt oder auch Anregungen habt, wen ihr hören wollt, kleiner Zwischenruf dazu, dann lasst es mich wissen. Ich bemühe mich, dann die wirklich interessanten Geschichten auszubuddeln. Und ich habe vorhin mal nachgerechnet, bei mir sind es 36 Jahre, bei dir müssten es dann 39 Jahre sein, dass du mit Football zu tun hast. Das ist schon eine ganze Menge, oder?
Das ist schon eine ganze Menge, auf jeden Fall. Das ist schon krass. Aber du hast natürlich Wahnsinn mit deinen Saison da kommentieren und Pro 7 Max, was du da alles gemacht hast, war natürlich super. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe dich immer gerne gesehen, wie du die Spiele kommentiert hast. Das war mega, wirklich. Großen Lob an
dich. Dankeschön. Das mache ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen, jetzt bin ich ja bei der Zone gelandet. Auch da macht es super viel Spaß mit unseren ehemaligen Mitstreitern, Kollegen, Andreas Renner und Günther Zapf und auch Ingo Seibert, die da auch mal ab und zu
Top-Leute, alle drei.
Vielleicht schaffen wir ja auch nochmal dich da unterzubringen. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache.
Das wäre natürlich super.
Ich habe da Kontakte.
Ja, mach mal was. Ich gebe dir aber einen aus.
Genau. Das werden wir auf jeden Fall dann nochmal diskutieren.
Grüß die drei auf jeden Fall ganz lieb von mir, wenn du siehst.
Das werde ich auf jeden Fall machen. Werner, wenn du jetzt noch einen Wunsch hast und ein bisschen 5 bis 10 Jahre in die Zukunft schauen könntest, in die Glaskugel, wo siehst du dann den deutschen Football auch in Hinsicht, dass wir 2028 Flag Football olympisch in L.A. haben.
Ja.
Ist das die große Chance, die Deutschland jetzt gebraucht hat, um den Football hier noch ein bisschen weiter zu pushen?
Ja, ich denke mal, Flag Football ist natürlich super, um das jedem beizubringen. Jeder kann da mit teilnehmen. Und aber ich glaube nicht, dass Flag Football jetzt den Riesenhype in Deutschland auslösen wird, sondern ich glaube, es wird irgendwann, man hat jetzt gesehen, wie die NFL, was die NFL für eine Resonanz hatte bei den Spielen. Man hat München gesehen mit Tom Brady, dann die beiden Spiele jetzt in Frankfurt, die Tickets waren sofort ausverkauft, wir alle hingen dann und waren irgendwie gefühlte 3 Millionen Leute noch vor uns. Und versucht irgendwie so ein Ticket zu kaufen. Da sehe ich die Zukunft drin, weil ich glaube, irgendwann erkennt die NFL das, so hat sie jetzt schon erkannt, und die werden irgendwann ein NFL-Team nach Deutschland packen. Und dann ist natürlich der Hype so groß, dass das keiner mehr aberkennen kann. Ich glaube, das wird irgendwann auf uns zukommen, dass es wirklich ein richtiges NFL-Team gibt in den nächsten 10 Jahren in Deutschland. Und danach ist, sag ich mal, Fußball wird immer Nummer 1 bleiben, aber es könnte sein, dass Football dann die Nummer 2 wird.
Das würde ich mir auch sehr wünschen. Vor allen Dingen, weil dann natürlich auch der Unterbau dann gefördert wird
Genau.
und die Ausbildung bis in die NFL dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Strukturen bekommt.
Das stimmt, das stimmt. Naja, das wäre super. Also wir bleiben in Kontakt, verfolgen das alles. Wenn du irgendeine Unterstützung brauchst, sag Bescheid, ich bin immer da und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen.
Das werden wir auf jeden Fall, das kann ich dir versprechen. Werner, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Allerspätestens im Oktober sehen wir uns. Vielleicht
Ja.
ergibt sich ja vorher sogar noch ein bisschen was.
Genau.
Und ich darf den Hinweis geben, auch nächsten Monat wird es wieder eine GFL Legends Episode geben. Das Ganze könnt ihr natürlich auf den sozialen Kanälen von GFL, also der German Football League, nachvollziehen. Es gibt immer wieder die Ankündigung dazu. Wahrscheinlich so zweite, dritte Woche im Monat. Ich weiß noch nicht genau, wer kommt. Hast du eine Idee? Wen sollen wir unbedingt mal reinbringen?
Ja, gibt's viele gute. Ich denke mal, Ingo wäre natürlich gut. Ingo Seibert wäre jetzt ein Vorschlag. Dann ja, gibt's viele große Motzkos, andere Motzkos auch top, ne? Also Andreas, der hat auch lange gekämpft, auch die ganzen alten Jahre. Da gibt's also sehr, sehr viele große Namen, die man natürlich da reinbringen kann, ne? Das sind Top-Spieler.
Es
Also, da
gibt
gibt's
genug
was
auf
für
jeden
zu.
Fall.
Auf jeden Fall. Also, ich kann dir eine gerne Liste zusammenstellen, wenn du nicht auf die Idee kommst. Du kennst ja selber alle, ne?
Genau, das ist ja der Vorteil, dass man sich wenigstens auf dem Feld schon mal gesehen hat.
Genau.
Ich werde das auf jeden Fall aufnehmen und wenn ihr da draußen Ideen habt, wem wir auf jeden Fall mal einladen sollen zum GFL Legends Podcast, dann lasst es mich wissen. Ich freue mich darauf. Werner, dir noch einen schönen Abend. Auf jeden
Super,
Fall bis
wünsche ich dir
bald
auch. Danke dir,
und
ne?
schaltet wieder ein in der nächsten
Alles
Woche.
klar.
Und nicht vergessen, 12.10. 2024 GFL Bowl in Essen. Tickets sind jetzt auch erhältlich bei den Kanälen der German Football League.
Wir
Danke.
sind dabei.
Genau, wir sind dabei. Bis
Alles
dann, macht's
klar, Roman.
gut.
Bis dann. Danke. Tschüss.
Tschüss.